Ja, Wildtiere sind eigentlich etwas, das ist in unserer DNA drin. Menschen gibt es nur, weil es Wildtiere gibt. Das war für ein paar hunderttausend Jahre die Grundlage für unsere Existenz. Seit der Mensch so nach der letzten Eiszeit in große Zivilisationen aufgebaut hat, hat er 85% aller Landsäugetiere ausgerottet. 85%, das ist eine Zahl.
Wildragout. Rezepte für eine zeitgemäße Jagd. Eine Podcast-Serie des Südtiroler Jagdverbands. Der Lebensraum von Wildtieren ist besonders im Sommer auch unser Refugium, unser Wochenend- und Feierabend-Fluchtort, unser Freizeitraum. Grund genug, um uns mit den alpinen Räumen, mit dem Berg auseinanderzusetzen und ihn als Behausung anderer wahrzunehmen. Diese aktuelle Ausgabe der Audioreihe des Südtiroler Jagdverbands widmet sich der Beziehung zwischen Mensch und Wildtier. Und sie will wie immer aufklären, vertiefen und die Jagd aus der verstaubten Traditionskiste holen. Ich bin Anita Rossi, Journalistin und Podcasterin. Die Liebe zu Wald, Wiese und Berg und zu ihren Bewohnern hat mich zur Jagd geführt. Zwischen Freizeitparadies und Rückzugsraum beginnt ein Konflikt, den Wildtiere nicht mitverhandeln können. Je mehr Menschen draußen unterwegs sind, desto kleiner werden die störungsfreien Räume für Wildtiere. Christine Miller befasst sich seit Jahren mit dieser Tatsache. Sie ist Wildtierbiologin, führend tätig bei Wildes Bayern, einem Verein, der sich kritisch und aktiv mit den Themen Wildtiermanagement und Jagd in Bayern auseinandersetzt. Sie leitet das Büro für Wildbiologie Bayern und jenes für Wildbiologie Österreich. Landläufig wird sie als GAMS-Expertin gehandelt. Ihr Fachbereich umfasst Gutachten, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit zu Jagdwesen und Wildtieren. Neulich war Christine Miller als Referentin zu Gast in Bozen.
Frau Miller, wenn Sie heute in den Bergen unterwegs sind, wer beobachtet da wen zuerst? Der Mensch oder das Wildtier?
Das ist eine ganz einfache Frage, weil bevor wir auch nur ahnen, dass Wildtiere da sind, wissen die, dass wir in ihrem Wohnzimmer stehen. Also wenn man ein gutes Gespür hat für Wild, dann merkt man, wo man steht. Und viele Jäger, viele Berufsjäger, Jagdaufseher, die haben dieses Gespür. Und ich kenne das auch. Ich stehe irgendwo im Wald und dann denke ich mir, hier müssten Rehe liegen. Weil wir das wissen, dass das genau so ein Fleck ist, wo sie sich sicher fühlen. Wenn man beginnt, seine Umwelt mit den Augen von Wildtieren zu sehen, dann hat man es verstanden. Dann kann man auch über Wildtiere forschen, reden, schützen oder sie bejagen.
In Ihrer, ich glaube jetzt mittlerweile so fast 40-jährigen Berufserfahrung im Wald und am Berg, sicher haben Sie viele Erklärversuche überlebt und immer wieder Missverständnisse aufgeklärt, Dinge zurechtgerückt. Was ist denn Ihrer Beobachtung nach das größte Missverständnis, das Stadtmenschen in Bezug auf Wildtieren haben, wenn wir schon vom Wohnzimmer der Wildtiere sprechen?
Es sind nicht nur Stadtmenschen, es sind auch Menschen auf dem Land, die oft meinen, sie wissen etwas. Und der Steve Hawkins hat einmal gesagt, das Gegenteil von Wissen ist Illusion, zu meinen, dass man etwas weiß. Und so geht es uns auch manchmal. Wir sagen, die Gams muss am Berg oben stehen und die gehört nicht in den Wald. Und das andere Tier, das muss hier drüben stehen und das darf nicht dort sein. Und mit solchen kategorischen Pseudowissen rennen halt dann manche durch den Wald und durch die Gegend und wundern sich, dass sie was kaputt machen oder wundern sich auch nicht. oder treffen falsche Entscheidungen, gerade wenn es auch ums Management geht von Wildtieren. Es ist dieses Pseudowissen, dass wir glauben, wir haben immer eine Ahnung, wie es sein muss. Und ich habe in meinen 40 Jahren auch vieles, was ich früher geglaubt habe, was ich sicher weiß, revidieren müssen, weil ich gemerkt habe, ne, das passt einfach nicht zu dem, was wir beobachten. Und das ist das Wichtigste, wir müssen immer beobachten. Wir können nie aufhören, die Augen aufzumachen und wirklich Dinge zu sehen und wahrzunehmen. Und uns dann einen Reim draus zu machen, was geht da vor sich. Und das ist so ein Feeling, das habe ich bei vielen Jägern auch gemerkt. So alte, gute Jäger, die, man muss nicht viel reden, aber man merkt, wenn denen was auffällt. Und mir fällt es dann auch auf und dann schauen wir uns an und dann merkt man, ah ja, hier, da läuft ein Wechsel rüber, da drüben, da muss ein Lager sein.
Und was war für Sie so ein Aha-Erlebnis, wo Sie gemerkt haben, na, es ist eigentlich doch anders, als ich dachte?
Also ein ganz drastisches Beispiel, das ja auch für Südtirol ganz relevant ist, das ist, wie gehen wir mit Seuchen und mit Krankheiten um? Das war in den Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, als so Modelle in der Biologie entwickelt wurden, so Parasiten, Wirtsmodelle, wo man versucht hat, Regelmechanismen zu finden, was läuft da ab, wenn plötzlich eine ganze Population erkrankt, wenn Seuchen wie die Räude irgendwo reinkommen. Weil man diese Modelle damals gebaut hat und man gesagt hat, ja, wenn es ganz viel Wirte gibt, dann können sich ganz viel anstecken und dann ist es doch eigentlich plausibel, dass viele Tiere dafür sorgen, dass eine Krankheit schneller durch einen Bestand geht, dass sie drastischer ist und wenn es jetzt wenig Tiere gibt, dann passiert das nicht so. Und das ist aber auch ein gutes Beispiel, wo man sieht, was ist der Unterschied zwischen einem Modell und der Wirklichkeit. Diese Modelle haben natürlich gestimmt, die haben wir durchgerechnet, aber wir haben sie nicht mit der Wirklichkeit verglichen. Heute, nach 40 Jahren, hat uns die Wirklichkeit gezeigt, so einfach ist es nicht. Aber es gibt immer noch ganze Berufsgruppen, die sagen, wenn irgendwo eine Krankheit auftaucht, ja, dann müssen wir sofort den Wildbestand reduzieren. Und vielleicht ist genau das andere wichtig. Vielleicht müssen wir weggehen, den Wildbestand in Ruhe lassen, damit der sich wohlfühlt. Und wer sich wohlfühlt, hat ein gutes Immunsystem. Das wissen wir aus der eigenen Erfahrung. Und wer ein gutes Immunsystem hat, kann auch mit Krankheiten besser umgehen. Das ist auch kein Patentrezept, aber es passt viel besser zu den Hunderten von Studien und Vergleichen, die wir mittlerweile für alle möglichen Wildkrankheiten haben.
Ist das vielleicht auch, was Sie jetzt an dem Beispiel gezeigt haben, der Grund, warum Sie jetzt schon 10 Jahre lang für den Wildtierschutzverein Wildes Bayern arbeiten? Auf der Webseite prangt das Motto, auch Wildtiere haben Rechte, wir kämpfen für sie. Wieso ist das notwendig geworden?
Ja, Wildtiere sind eigentlich etwas, das ist in unserer DNA drin. Menschen gibt es nur, weil es Wildtiere gibt. Das war für ein paar hunderttausend Jahre die Grundlage für unsere Existenz. Da hat die Menschheit eine fast mystische Verehrung zu Wildtieren gehabt. Also ich hole ein bisschen aus, aber wenn Sie heute weltweit fragen, wie schaut das Paradies aus? Es gibt so Umfragen, also wie schaut Glück aus, wie schaut das Paradies aus, wie schaut die ideale Landschaft für Sie aus? Dann sagen Ihnen auf der ganzen Welt die Leute etwas Ähnliches. Die sitzen irgendwo, überblicken eine Landschaft, da gibt es Wasser, fließt zum Beispiel ein Fluss. Es ist so eine halboffene Landschaft, das ist kein dichter Wald. Und die Leute sehen Wildtiere. So beschreiben Leute eine wunderschöne Landschaft, ein Paradies. Das Paradies war bevölkert mit Wildtieren, weil der Mensch nicht ohne Wildtiere leben kann. Und das war immer so die Grundlage für uns. Und da haben wir uns ziemlich weit entfernt von dieser Grundlage. Also wir haben, seit der Mensch so nach der letzten Eiszeit in große Zivilisationen aufgebaut hat, hat er 85% aller Landsäugetiere ausgerottet. 85%, das ist eine Zahl. Gell? Ich bin ein Biologe, ich bin im Wald aufgewachsen. Für mich war Wald mein Kinderzimmer und Wildtiere waren das, was im Kinderzimmer lebt. Ich habe mit Entsetzen während meines Studiums gesehen, ich lerne zwar viel über Wildtiere, aber ich merke, dass das, was ich gelernt habe und was ich weiß und auch was ich fühle, nicht umgesetzt wird in der Politik, im Umgang mit Wildtieren. Und so wie es mir geht, ob das jetzt Biologen sind oder Jäger oder Naturschützer, geht es vielen anderen Leuten auch. Und aus diesem Empfinden, eines Mangels, haben wir gesagt, da müssen wir doch was machen. Denn die Gesetzeslage, die ist gar nicht so schlecht. Wildtiere sind im deutschsprachigen Raum, also in Italien, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, Allgemeingut, Allmende. Um Allmenden muss man sich kümmern, weil Allmenden werden gern kaputt gemacht. Es gibt dann immer einen, der ein bisschen mehr sich aus der Allmende rausholt. Also gerade in Südtirol, wo sie nur so viel Allmenden und Allgemeingüter in kommunaler Verwaltung haben, wissen sie das, wie man da aufpassen muss. Und beim Wildtier hätte man plötzlich überhaupt nicht mehr aufpassen müssen. Da geht es nur noch darum, wer was will. Ein Wunschkonzert von Nutzungsansprüchen. Und aus diesem Gedanken heraus haben wir gesagt, da gründen wir uns. Und wir haben drei Säulen unserer Arbeit. Wir wollen konkret, da wo wir sehen, dass Missstände sind, eingreifen. Wir wollen aufklären darüber, was Wildtiere brauchen und wie wir mit ihnen umgehen müssen. Und wir wollen auch Forschung unterstützen, die diesen Ansprüchen genügt, die uns mehr Wissen über Wildtiere gibt.
In dem Kontext fällt mir das Wörtchen Nachhaltigkeit ein, das heutzutage eine völlig leere Floskel geworden ist. Wenn wir eben aber an die Zukunft auch der Wildtiere denken, was ist da der Knackpunkt? Wie müssten wir vorgehen, um ihnen eben diesen Raum auch zu geben, den sie brauchen, damit wir gut koexistieren können?
Ich kann nur schützen, wenn ich etwas über diese Art weiß. Die Grundlage von Schutz ist Wissen. Und dieses Wissen heißt jetzt bei Wildtieren, ich muss wissen, wie leben die? Was ist ihr artgerechtes Sozialverhalten? Was hat der für Verhaltensweisen, die sie ausleben muss, die in ihrer Genetik drin sind? Was hat die für Ansprüche an ihre Umwelt? Wie weit kann sie sich anpassen? Und ich muss natürlich jetzt, wenn ich konkret auch jagen, schützen oder irgendwas bauen will, was verändern will, ich muss wissen, wie viel sind denn da? Das heißt, ich muss immer einen Fokus auf einen lebenden Tierbestand haben. Und dazu muss ich ein Monitoring betreiben. Ich muss wissen, wie das geht. In Deutschland und in Österreich, wenn wir sagen, wo ist denn eure Grundlage für eine Bejagung, wenn wir sagen, das ist vielleicht zu hoch, dann sagen wir, ja, Wildtiere kann man nicht zählen. Ja, das hat man vor 45 Jahren mal gedacht, dass man es nicht kann. Vor 45 Jahren, da waren die Frauen, haben wir noch nicht ohne Einwilligung ihres Gatten einen Job nehmen können. Also da war viel anders. Jetzt wissen wir, wie es geht. Also wir wissen es, teilen dieses Wissen gerne.
Also vor allem in Südtirol spricht man vom Problem Rotwild. Andererseits gibt es ja die Möglichkeit der Wildlebensraumgestaltung. Was kann man denn da machen oder was gibt es denn da für Möglichkeiten in der Praxis?
Naja, Sie haben das Rotwild angesprochen. Das ist eine große, rudellebende Wildart und die muss man mit sehr viel Können großräumig behandeln. Und ich muss vor allem wissen, was brauchen die. Rotwild ist ein Grasäser. Das heißt, diese Art will nicht in einem dichten Wald leben und nachts vielleicht einmal kurz rauslugen, sondern die will eigentlich in einem Rudelverband, wo sich die Tiere gegenseitig kennen und auch sehen können, in halboffenen Lebensräumen vorkommen. Das heißt, ich muss, wenn ich gutes Rotwildmanagement mache, schauen, dass ich diese Art so steuere, dass sie immer in offenen Lebensraumbereichen sich ernährt, dass sie Wiesenflächen hat, die sie nutzen kann. Dazu wird zum Beispiel dort, wo man dichtere Wälder hat, werden Böschungen begrünt und gemäht und mit viel Aufwand wird dann versucht, Waldinnenräume mit Grasvegetation zu pflegen, damit sie da noch hinkommen. Wenn ich das nicht kann, wenn ich diese natürlichen Lebensräume einfach ausgrenze und sage, da dürfen sie nicht hin, das ist gut, die Grasalt, das gehört mir, das kriegen nur meine Kühe und sonst niemand. Ja, das ist so genauso, wie wenn ich sage, ich habe nichts gegen Frösche, aber in das Gewässer dürfen die nicht rein, gell, im Frühjahr. Das erlaube ich ihnen nicht, weil da bade ich meine Zehen drinnen. Also Wildtiere sind Allgemeingut und Eigentum verpflichtet. Das steht in all unseren Verfassungen und Grundgesetzen drin. Und ich kann nicht Altöl einfach in den Bach kippen, ich kann nicht einfach meinen Nachbarn zusammenschlagen. Ich kann viele Dinge nicht tun, die meine persönliche Gestaltung beeinträchtigen wollen. Und ich kann auch nicht einfach mit Wildtieren so umgehen, nur um meine persönlichen, betriebswirtschaftlichen und sonstigen Ziele zu optimieren. Das darf ich nicht, das kann ich nicht.
Das heißt, alles einzäunen.
Alles einzäunen, alles mir. Und jede Lebensäußerung des Wildtieres, die mir nicht passt, wird als Schaden bezeichnet und der Schaden ist gefälligst von irgendjemand zu zahlen und schnellstmöglich zu beheben. So geht's nicht. So ist unsere Gesellschaft nicht aufgebaut.
Am Berg, im Wald gibt es ja genügend Naturnutzer, Nutzerinnen, ob das jetzt für die Freizeit ist, also Wanderer, Kletterer, Schneeschuhwanderer und Skitourengeher und was da noch alles reinfällt, aber natürlich auch die Jagd. Diese zwei Hauptnutzer des Naturraums, sind das reine Störfaktoren für den Wildbestand oder wie betrachten Sie jetzt diese Nutzung?
Also Wildtiere leben ja in unserer Nachbarschaft. Das ist ja kein getrenntes Wohnquartier, sondern die leben ja mit uns. Das Wesentliche für Wildtiere ist, die müssen den ganzen Tag und das ganze Jahr über immer genau ausrechnen, jede Kalorie, wie viel gehe ich, wie viel kann ich aufnehmen und wo bin ich sicher, wo ist es riskant, wo stecke ich mich auch leichter mit Krankheiten an. Das ist auch etwas, das im Verhaltensrepertoire von Wildtieren verankert ist. Also wo geht man hin? Und wenn Menschen grundsätzlich gefährlich sind, weil sie natürlich auch Jäger sind, dann ist jeder Mensch potenziell gefährlich. Es ist auch ein Mensch mit einem Auto gefährlich, weil der mich zusammenfahren kann. Und es sind auch Menschen gefährlich, die mir zu nahe rücken, weil sie vielleicht auch meine Feinde, meine natürlichen Feinde, auf mich aufmerksam machen. Also es ist nicht nur so, dass nur der Jäger, wenn man jetzt sagt, wir nehmen denen alle die Waffen weg und dann sind die Wildtiere alle ganz lieb zu uns. Das kann bis zu einem gewissen Grad so stattfinden, das sehen wir, wenn wir in ganz strenge Schutzgebiete gehen, wo gar nichts gejagt werden darf, wo die Menschen sehr verlässlich sind, dann kann man das sehen, aber es ist nicht der hundertprozentige Friede, weil der Mensch ist einfach ein anderes Lebewesen, auf das sich Tiere einstellen. Und es hat eine ganz spannende Studie gegeben von der Kathleen Gaynor, die sie 2018 veröffentlicht hat. Die hat weltweit geschaut, wie sich Landwirbeltiere, Vögel und Säugetiere hauptsächlich, wie die ihre Verhaltensmuster verändern. Und überall da, wo es Menschen gab, hat sich das Verhaltensspektrum der Arten in die Nacht verschoben. Also sie gehen uns aus dem Weg, sie gehen uns zeitlich aus dem Weg und sie gehen uns räumlich aus dem Weg. Und manchmal kostet sie das wenig Energie und sie können das leicht in ihren Lebensablauf einfügen. Und manchmal kostet es sie viel Energie.
Vor allem im Winter.
Vor allem im Winter. Eine ganz tolle Studie haben Kollegen in der Schweiz gemacht, die ist sicher vielen bekannt. Die haben nämlich gesehen, die Rehe werden dort in einer sehr kurzen Jagdzeit bejagt durch den Menschen und da stellen sich die Rehe natürlich ein und die wissen, wenn der Mensch unterwegs ist, dann gehe ich vielleicht nicht auf die Wiese raus, weil da sitzt der grüne Typ, der da vorher mit seinem Jeep dahergekommen ist. Ich bleibe im Wald. Aber es gibt dort noch einen zweiten Jäger, nämlich einen mit Pinselohren und Flecken und einem Stummelschwanz. Und tatsächlich ist jetzt das Reh in diesem Gebiet, das untersucht wurde, ein bisschen zwischen Skylla und Charybdis. Wenn es dem Menschen ausweicht, um nicht erschossen zu werden, wird es leichter vom Luchs erbeutet. Wenn es dem Luchs ausweicht und auf die Wiese geht, weil es da den Luchs früher sieht, kann es vom Jäger erlegt werden. Und solche Wechselbeziehungen passieren an ganz vielen Stellen. Und Leute, die einfach so draußen die Natur genießen, die können das ja nicht alles im Kopf haben. Deswegen wäre es so wichtig, dass die Leute, die sich fachlich damit auskennen, auch Jäger, so Sensibilitätskarten machen, wo sie sagen, da gibt es Gebiete, da soll keiner reingehen. Und wenn da einer reingeht, dann strafen wir den mit 5000 Euro pro Schritt, den er macht. Oder wir knicken ihm die Skier ab oder was immer. Oder nehmen ihm ein Radl vom Bike weg. Wir müssen viel mehr darauf achten, dass wir die Landschaft, die wir haben und die wir so übernutzen, dass wir da noch Räume übrig lassen, wo sich Wildtiere zurückziehen können. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir einfach Vandalen.
Das Bild von Vandalismus passt wunderbar jetzt in das Beispiel Verhältnis zwischen Mensch, Nutzung, jetzt im weitesten Sinn Waldwirtschaft oder wie auch immer, aber auch das Spannungsfeld Mensch-Politik. Wenn wir jetzt vielleicht die Gams hernehmen, ihr Lieblingstier. Was erzählt uns die Gams von diesem Verhältnis, Interessenskonflikte, die da entstehen, die menschengemacht sind auf jeden Fall, ob das jetzt politische Interessen sind oder wirtschaftliche Interessen oder beides oder Freizeitaktivitäten des Menschen?
Naja, die Gams könnte gerade in den Alpen wunderbar mit uns zusammenleben. Ich sage mal, einerseits ist sie wie ein Schweizer Taschenmesser. Sie ist sehr, sehr anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume. Sie kann also wirklich unterschiedliche Lebensräume nutzen. Aber wir müssen ihr die Möglichkeit geben, dass sie dieses Nutzungspotenzial auslebt. Ich sage immer, das ist das Ballett am Berg, weil jede Sozialklasse, also die Geißen, die Kitzen, die Jungen, die Böcke, die jungen Böcke, die alten Böcke, haben das ganze Jahr über eigene Einstände. Und mal sind sie weiter oben, mal weiter unten, mal sind sie auf der Südseite, mal sind sie auf der Schatzseite. Sie können sich an viel anpassen, aber wir müssen ihnen diese Möglichkeit lassen. Und wenn wir überhaupt keinen Gedanken drauf verschwenden, was wir tun, dass wir mit dem Drachenflieger oben drüber fliegen und mit dem Mountainbike die Hänge runterrattern. Und was auch wichtig ist und was wir gar nicht so auf dem Schirm haben, wir die Wälder auch durch unsere intensive Forstnutzung verändert haben, sodass sie wesentlich weniger wildfreundlich geworden sind, weil sie viel dichter geworden sind. All diese Dinge werden überhaupt nicht berücksichtigt im Umgang mit der Gams. Und dann macht sie halt das, was sie als Gams macht. Sie geht zum Beispiel im Winter auf eine Südseite, weil da ist die Sonne und da ist weniger Schnee und da kann man noch ein Gras haben. Ja, da spart sie sich auch viel Kalorien. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt plötzlich, ich habe jetzt hier ein Projekt auf dieser Südseite, ich möchte jetzt hier auf dieser Südseite, wo seit 5000 Jahren kein dichter Wald gestanden ist. Aber ich denke, das mache ich jetzt anders und ich will jetzt hier einen Wald. Und was steht in meinem Handbuch? Da muss jetzt drin sein, so und so viel Prozent Tanne und so viel Prozent Buche. Ach, und dann nehmen wir noch eine pazifische Fichte dazu, weil wir haben ja jetzt Klimawandel. Und das pflanze ich jetzt da rein, in meinen 10 cm dicken Rendsinnerboden. Und dann soll das wachsen. Und dann steht jetzt da im Winter so ein Pflanzenfresser da. Ja, das geht natürlich nicht. Und das, was ich schildere, hört sich jetzt vielleicht überspitzt an. Das ist die gelebte Praxis von dem, was ich in Österreich und in Bayern sehe, bei diesen forstlichen Projekten. Und das Ganze wird dann verkauft als Schutzwald. Da steht tatsächlich in diesen Broschüren, die dann da rausgegeben werden, also der Alpenraum ist ja nur bewohnbar für die Menschen, weil der Förster jetzt diesen Schutzwald dem Felsen abbringt. Das ist ein wörtliches Zitat von einer forstlichen Tagung. Auf der anderen Seite haben wir die Gans, die da seit 5000 Jahren lebt, und der Mensch, der auch seit 5000 Jahren oder 7000 Jahren, wir wissen es, seit 7000 Jahren in den Alpen lebt und dort gestaltet hat und zusammen mit den Wildtieren dort Lebensräume geschaffen hat. Und die werden jetzt halt in den letzten 40 Jahren massiv verändert und plötzlich sollen sich alle Wildtiere dem unterordnen.
Gibt es in dem Kontext, in der Gestaltung von Lebensräumen am Berg, gibt es da auch Positivbeispiele, gerade weil gewisse Gruppen sensibler geworden sind in Bezug auf Wildtiere?
Ja, wir haben ganz viele neue Kenntnisse jetzt auch, wo wir sagen, viele von diesen großen Pflanzenfressern, also der Hirsch, Gams, Steinwild, auch ein bisschen das kleine Reh, sind kostenlose Naturschützer und die helfen uns, die auch für uns notwendige Biodiversität, auch so ein Schlagwort, zu verbreiten. Die sind ganz, ganz wichtig, weil sie Nährstoffkreisläufe in größerem Umfang im Laufen halten. Das haben die Schweizer Kollegen im Nationalpark in der Schweiz in ihren über 100 Jahre lang dauernden Versuchsflächen auch wunderschön nachgewiesen, untersucht, publiziert. Und es gibt viele andere Publikationen, die jetzt auch dazu da sind, die sagen, mit der Natur wirtschaften und mit Wildtieren wirtschaften, hilft uns allen. Es hilft uns, die Vielfalt zu erhalten. Es ist auch für eine nachhaltige, zukunftsfähige Almwirtschaft wichtig. Zum Beispiel Waldweide ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Element. Ich muss den Nutztieren, den Weidetieren auch die Möglichkeit geben, in diese klimatisch günstigen Waldbereiche wieder reinzugehen, wenn es oben zu heiß, zu trocken ist oder der Schnee gerade kommt oder sonst was ist. Also ich muss einfach ein bisschen, ich sage immer, wir müssen die Natur ein bisschen atmen lassen. Wir haben es tausende von Jahren auch gemacht. Wir sollten doch nicht einfach damit aufhören. Wir wollen ja auch weiterleben in den Alpen am Berg. Und das können wir mit der Natur besser als gegen sie.
Zurück zur Jagd. Sie sind selbst Jägerin. Wie kommt eigentlich eine Wildtierbiologin überhaupt zur Jagd?
Also ich habe während meinem Studium den Jagdschein gemacht.
Während des Studiums?
Während des Studiums.
Aus welcher Überlegung heraus?
Also ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen komisch aufgewachsen. Das war ein Haus, das stand allein im Wald und ich bin im Wald aufgewachsen. Also ich habe, da waren auch keine anderen Kinder. Das heißt, ich bin halt immer so allein im Wald rumgerannt und habe mit Ameisen und mit Spinnen und mit allem Möglichen geredet. Also ich glaube, viele Biologen sind so ein bisschen, haben so ein kleines Syndrom, fühlen sich ohne Menschen manchmal wohler als mit Menschen. Das ist aber etwas, das haben nicht nur Biologen, das haben ganz viele Jäger auch. Wir fühlen uns da wohl und verstanden. Und ich wollte mehr über Wildtiere wissen und das konnte ich nicht allein an der Universität lernen. Deswegen habe ich den Jagdkurs gemacht und bin dann zum Jagen gekommen. Weil als junger Mensch ist man auch viel unbedarfter und habe mir auch sehr viel anschauen können. Ich habe während meinem Studium Auslandsaufenthalte gehabt. Ich bin in der Schweiz gewesen, bin da mitgegangen zum Jagen. Ich war in Ungarn in einem Pilotprojekt an der Wildforschungsstelle Gödöllő. Bin dann dort zum Jagen gegangen. Habe so ganz unterschiedliche Jagdpraktiken auch gesehen. War dann in Neuseeland, bin dort zum Jagen gegangen. Alles mal angeschaut. Als ich dann wieder hier war, natürlich auch mit der Hundearbeit und mit der Jagd versucht, Schritt zu halten. Jetzt habe ich aber nicht das Glück, dass ich sehr reich bin und dass ich eine große Eigenjagd besitze, wo ich meine Gedanken umsetzen hätte können. Sondern ich musste halt immer schauen, dass ich irgendwo mitgehen konnte. Und viele Leute wollten mir auch was Gutes tun und haben dann gesagt, ja, ich schenke dir mal einen Abschuss hier, darfst du mal da hingehen? Das kann ich nicht. Dass ich irgendwo hinfahre und auf ein Viech schieße, das ich nicht kenne, ne? Einfach damit es tot ist. Für mich war Jagd mit Freude ernten, wenn ich das Feld gut bestellt habe. Wenn ich in einem Revier Sorge dafür trage, dass es dem lebenden Bestand gut geht. Und dann entnehme ich mit Freude Tiere, die ihren Beitrag in ihre Population geleistet haben, die alt geworden sind oder die jung sind, weil die sowieso eine größere Sterblichkeit haben. Und dann erlege ich sie und sie fallen nicht irgendwo im Winter runter. Wenn ich das nicht umsetzen kann, dann habe ich auch keinen großen Antrieb gehabt zu jagen. Aber das umzusetzen, finde ich nach wie vor die Faszination und die Freude an der Jagd. Es ist die Freude am lebenden Bestand. Es ist die Freude in seinem Revier, das man haben darf und für das man sorgen darf, das Wild dort zu beobachten, wo man es jagen kann oder nicht. Und dann eben mit Freude zu nehmen, wenn man sagt, jetzt kann ich es nehmen. Es hat seinen Beitrag geleistet.
Jetzt ohne, dass Sie es wirklich direkt gesagt haben, haben Sie doch gesagt, dass Jagd mehr als Töten ist.
Auf jeden Fall.
Was geben Sie als Wildtierbiologin mit Ihrer enormen Beobachtung mit Menschen, die nicht nur Jägern und Jägerinnen, Menschen auf ihren Streifzügen durch den Wald?
Einfach die Augen aufmachen und wir gehen nicht in die Natur und schauen uns Dinge an, sondern wir setzen uns der Natur aus und schauen, was sie zu uns sagt.
Wir machen aus Vorurteilen und Unwissen Ragout, Wildragout, und nehmen die Jagd genauer ins Visier, gemeinsam mit Expertinnen und Experten von überall her. Egal, was der Mensch am Berg tut, ob jagen, aufforsten, Holz holen oder urlauben, wandern, klettern, Skifahren, wir greifen nolens volens ein in ökologische Wechselwirkungen. Was das für Südtirol heißt, das haben wir mit dem akademisch geprüften Jagdwirt Luca Kompleuer überlegt. Luca lebt und jagt im Dolomitengebiet. Beruflich ist er im Tourismus tätig, bietet aber auch Wildlife-Watching-Aktivitäten an. Im Landesvorstand des Südtiroler Jagdverbands vertritt er die ladinische Sprachgruppe. Er plädiert für wildpädagogische Tätigkeiten und für ein neues Bewusstsein für den alpinen Lebensraum.
Frau Miller spricht ja sehr, sehr gern von einer Wildlebensraumgestaltung. Gibt es so etwas, also ganz bewusst, auch in Südtirol?
Ja, absolut. Wir Menschen haben ja nicht nur einen indirekten, sondern einen direkten Einfluss im Wildlebensraum. Wir treffen täglich Entscheidungen im Sinne unserer Freizeitbeschäftigung, im Sinne unserer Jagd oder auch wenn es um die Urbanistik geht oder um die Ausweisung von neuen Wanderwegen geht. Man kann das so runterfassen, indem dass man sagt, jede menschliche Handlung hat Auswirkungen auf die Wildlebensräume. Das sehen wir natürlich auch in einem Land so wie Südtirol. Ich selber bin ja auch Touristiker, ich arbeite mit Gästen und da geht es einfach um diesen Einfluss im Wildlebensraum, nicht um diesen grundsätzlichen Einfluss, den wir als Menschen natürlich auch angehalten sind, den zu reflektieren. Reflektieren im Sinne von, wie gestalte ich meine Freizeitbeschäftigung, wie räume ich die ganze Geschichte zeitlich und räumlich eben auch ein. Und das ist ein Teil einer Lebensphilosophie, wo man einfach mit einer Haltung in den Tag hineingeht, dass man eben Auswirkungen hat. Und in diesem Bewusstsein kann man dann auch die eigenen Entscheidungen und Handlungen irgendwo reflektieren.
Du sprichst ja uns alle an als NutzerInnen des Kulturraums. Natur, weil auch Natur, vor allem in Südtirol, in einem touristisch sehr entwickelten Land, ein Kulturraum ist. Aber Um das zu machen, was du jetzt gesagt hast, diese bewusste, sensible Herangehensweise, braucht jeder von uns ein Vorwissen.
Genau darum geht es und das ist auch eine große Triebfeder, die in mir ist, die versuche ich im Rahmen meiner Arbeit beim Südtiroler Jagdverband eben tagtäglich auch nicht nur vorzugeben, sondern mitzuleben und mitzugestalten. Wir haben auch Sensibilisierungsinitiativen gestartet, die fangen in der Schule irgendwo an. Ich selber bin viel auch in der Wildpädagogik tätig. Da haben wir Konzepte ausgearbeitet, die für jedermann irgendwo Begeisterung hervorrufen. Wir gehen Wildtiere beobachten und mit der notwendigen Distanz im Sinne, dass wir die Wildlebensräume nicht stören. Einfach mit dem Ziel, dass jedes Kind eine Erfahrung machen kann, dass es eigentlich mehr gibt als nur den Menschen. Wir leben in einem Lebensraum, wir teilen uns einen Lebensraum mit Tieren und Pflanzen. Christine Miller hat ja gesagt, der Mensch hat hunderte, tausende Jahre eben von dieser Ressource Wild eben gelebt. Und ich glaube, das sollen wir nicht nur vergessen, sondern wir sollen diese Ressource vor allem auch für uns anerkennen und auch wertschätzen als solche. Nicht nur im Sinne der Nutzung, der proaktiven Nutzung, sondern es ist einfach Teil eines Lebensraumes. Wir sind Teil eines Lebensraumes und ich bin einfach überzeugt, dass mit diesem Bewusstsein lebt sich's ein bisschen einfacher und vielleicht auch ein bisschen schöner.
Du hast das Beispiel Kinder, Jugendliche, Schule genannt. Da gibt es ja schon einiges, was geboten wird. Es gibt vielleicht etwas weniger für die Erwachsenen. Aber gerade die sind ja die Entscheidungsträger dann letztlich, wenn es um die Freizeit geht, wenn es um die Nutzung geht, jetzt ganz aktiv oder urbanistisch, touristisch und so weiter und so fort. Welche Stellschrauben kann man da drehen, um tatsächlich etwas mehr Bewusstsein zu schaffen?
Es gibt da sicher viele Stellschrauben. Ich als Touristiker bin auch in touristische Funktionen tätig, zum Beispiel beim Hotelier- und Gastwirteverband. Und dort ist es mir auch besonders wichtig, ich selber bin Teil der Lebensraumgemeinschaft der IDM, die beschäftigt sich mit Zukunftsthemen, mit Themen der Nachhaltigkeit. Und mein persönliches Anliegen ist es eben genau dieses Bewusstsein, diese Mensch-Wildtier-Beziehung zumindest nicht in den Köpfen reinzubringen, sondern einfach einmal aufzumachen, dass es dieses auch gibt, dass es auch Wildtiere gibt und dass es ein Grundwissen braucht, wie man sich eben ausrichtet.
Und können wir da vielleicht ein paar Beispiele machen, gerade wenn es um den Tourismus geht?
Was heißt zum Beispiel Nachhaltigkeit? Wildtiere brauchen Ruhe zeitlich und räumlich. Das heißt nicht, dass wir als Menschen keine Freizeitbeschäftigung ausleben können, sondern wir sollen die bewusst ausleben in diesem Wissen. Und was viele eben nicht wissen, ist, dass sie vielleicht, genau weil sie in der Früh vielleicht zu einer Sonnenaufgangswanderung aufbrechen, dass sie genau in der sensibelsten Zeit des Tages eben dort unangekündigt im Lebensraum oder in der Wohnung der Wildtiere auftauchen. Das heißt, nur weil ich zu Fuß bin und auch vielleicht mit dem Rucksack ohne Autos, heißt das noch lange nicht, dass ich nachhaltig unterwegs bin. Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf CO2 oder auf Klimaneutralität und so weiter, sondern Nachhaltigkeit heißt vor allem auch, dass man den Lebensraum als Ganzes in den Blick nimmt und dass man sich bewusst ist, eben, dass man Auswirkungen hat. Die Christine hat ja schon gesagt, es braucht Ruhe Räume, wo Wildtiere sich zurückziehen können und wo sie Ruhe genießen können. Das nicht nur jagdlich, sondern vor allem auch, wo der Mensch sich zurückzieht und einfach diese Lebensräume den Wildtieren überlässt. Wo ich persönlich auch die Sache ein bisschen mit Sorge beobachte, ist das ganze Thema der Wildzelterei, vor allem auch in den Naturparks. Ich selber komme aus den Dolomiten. Wir haben ja als Menschen die Wildtiere schon in die Nacht hineingedrängt. Wildtiere sind ja eigentlich tagaktive Tiere, die haben wir in die Nacht hineingedrängt. Und wenn die Wildtiere auch in der Nacht keine Ruhe mehr haben, dann verlieren die Wildtiere grundsätzlich den Lebensraum. Und wir merken auch, dass dieser menschlicher Einfluss, der ist exponentiell gewachsen in den letzten Jahren und das wird zudem zum Problem, Wir brauchen sicherlich nicht einen Polizeistaat, dass alles verboten ist, aber leider Gottes braucht es auch strengere Regeln, damit wir kanalisieren. Ganz wichtig für die Zukunft, vor allem für ein Land wie Südtirol, der eben touristisch sehr stark erschlossen ist und wo wir eben Kultur, Landschaft, wo der Mensch alles bearbeitet, was zu bearbeiten ist, dass wir Konzepte für Besucherlenkung schaffen. Konzepte für Besucherlenkung heißt noch einmal, heißt nicht, dass man immer nur verzichten muss, sondern dass man sich kanalisiert, dass man ganz bewusst Entscheidungen trifft. Hier können wir, hier sollen wir bleiben, aber wir müssen auch bewusst eben Räume ermöglichen, wo Wildtiere Ruhe haben. Und in Zukunft wird es entscheidend sein, dass wir in einem partizipatorischen Prozess Räume gesellschaftlich akzeptieren und anerkennen, wo der Mensch vielleicht sich ein bisschen zurückziehen soll. Das, glaube ich, ist touristisch extrem wichtig und da sollen auch die touristischen Anbieter uns dabei helfen, vielleicht auch eine Kartografie zu entwickeln. Der Spagat ist natürlich, was soll man sagen und was kann man sagen, um auch irgendwo zu vermeiden, dass nicht vielleicht Leute genau deshalb, weil wir irgendwo einen Brutplatz haben, diese Plätze aufsuchen. Deswegen, die Sache ist ein bisschen komplex. Es geht nur mit Sensibilisierung, weil was die Leute verstehen, sind sie auch bereit zu tun. Aber diese Sensibilisierung soll und muss auch rechtlich begleitet werden, weil wir sehen, dass nur mit der Sensibilisierung geht es halt auch nicht. Ich merke selber noch einmal, wenn wir vom Naturpark sprechen, Leute kommen aus aller Welt, die sind da, die fragen nicht, was soll ich, die fragen, was kann ich und was darf ich. Und denen ist es relativ egal, was passiert, wenn sie die Möglichkeit haben, irgendwo mit einem Wohnmobil vielleicht oder irgendwo auf einem Aussichtspunkt zu stehen. Nicht? Die tun es einfach. Und deswegen braucht es auch rechtliche Rahmenbedingungen, die bestimmte Entwicklungen unterbinden. Das Gleiche gilt natürlich nicht nur touristisch, sondern wir als Einheimische sollen ja mit dem guten Beispiel vorangehen. Der lebenswerteste Alpenraum wollen wir sein. Aber das soll uns auch zum Nachdenken bringen, wie wir uns selber verhalten. Das ganze Thema gilt zum Beispiel auch, wenn wir Haustiere führen, wenn wir Hunde zum Beispiel führen, an der Leine oder nicht an der Leine halten. Das sind ja auch Diskussionen immer wieder auch.
Also am Berg.
Am Berg, auch vor der Haustür. Ich merke es selber, es kommen Leute aus der Stadt, die gehen in den Wald, lassen den Hund laufen. Wieso? Weil wir sind in dem Wald und das ist der Freiraum. Aber natürlich, wir sehen nicht, ob jetzt ein Hund irgendwo auf einer Brutstelle irgendwo was aufgräbt oder etwas zerstört. Wir wissen das einfach nicht, weil wir haben einen Human Impact. Mir geht es jetzt wirklich nicht darum, irgendetwas verbieten zu wollen, sondern es geht einfach darum, irgendwo ein Bewusstsein hervorzurufen, dass wir einen Einfluss im Lebensraum haben. Und das gilt eigentlich mit jedem Schritt.
Wenn wir von Bergnutzung sprechen, dann sind auch Jäger und Jägerinnen mit gemeint. Auch die brauchen ein Bewusstsein und einen sehr sensiblen Umgang.
Ganz natürlich. Wir Jäger sind ja genauso Störer im Wildlebensraum. Wir haben es aber auch mit der Tatsache zu tun, dass wir leben in einer Kulturlandschaft. Und in dieser Kulturlandschaft haben wir Wildtiere, die sich aufgrund der Kultur entwickeln und wir haben auch Verlierer in dieser Kulturlandschaft. Die Biologie spricht ja von Kulturfolger und Kulturflüchter. Die Aufgabe des Jägers ist in erster Linie, Kulturfolger zu regulieren, damit dieser soziale Gleichgewicht bewahrt bleibt. Das ist eine Sache des Zieles, was will man? Und da sind natürlich auch wir Jäger gefordert, unser Handeln zu hinterfragen, jagdethisch auch, dass es eine nachhaltige Naturnutzung bleibt und dass sie nicht Ausuferungen erfährt. Und
dass sie nicht zum Sport wird.
Dass sie nicht zum Sport wird, dass es nicht um das reine Privilegienreitertum geht, dass es nur um Egoismen geht, sondern dass wir diesen gesellschaftlichen Auftrag auch ernst nehmen und dass wir Jäger auch eben reflektieren und uns daran ausrichten, dass wir uns auch zeigen lassen können.
Dieser Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von Swarovski Optik produziert. Auch im August machen wir vom Wildragout-Team weiter. Es wird nämlich Zeit, uns mit den großen Beutegreifern zu beschäftigen, aus mehreren Perspektiven. Mit Tieren wie Wolf und Bär, die wir fürchten und verehren zugleich. Seit unserer Kindheit sind sie mit Mythen belegt. Einen schönen Juli wünschen wir, Zeit für Ruhe und Naturerlebnisse, im Respekt vor den anderen Bewohnern von Wald und Berg. Bis bald. Alle Folgen kannst du natürlich auf der Homepage des Südtiroler Jagdverbands nachhören unter www.jagdverband.it. Ebenso auf unserem YouTube-Kanal. Termine und Infos findest du außerdem auf dem Instagram-Account und dem WhatsApp-Kanal des Südtiroler Jagdverbands. Die Musik in unserem Podcast stammt von David Frank.